Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Super. Eigentlich, wenn man sich richtig vorstellt, du hast einen guten Kumpel oder jemand, den du echt total verehrst und dann stirbt er. Und stirbt. Und 3 Tage später ist er auferstanden. Also, ich habe das auch so, ich habe so gedacht, Mann, wenn sie jetzt nicht bald aufhören, dann kann ich meine Predigt vergessen. diese Auferstehungskraft, das ist alles Entscheidende. Und ich bin so erinnert worden, da unten steht mein Auto, das meine Tochter fährt. Und wir hatten vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren einen relativ schweren Unfall in Rumänien. Und da war die ganze rechte Seite wirklich weg. Die war, also irgendwie mit Tape haben wir es noch hingebracht. Also kein Licht, kein Blinker, nichts mehr. Und dann habe ich das Auto da unten meinem Freund gegeben. Und wo wir wieder zurückgefahren sind, 10 Tage später, ich habe keinen Unterschied gesehen. Von mir finde ich gut. Und auch das möchte ich euch mitgeben. So ist es bei Gott. Der macht alles wirklich perfekt. Und ohne großes Federlesen. Ich habe dem das Auto gegeben, das Geld, und dann habe ich mich um nichts gekümmert. Und einen Tag, bevor wir zurückgefahren sind, war es wieder ganz. So ist Gott. Er macht dich und mich ganz. Und das ohne großes Federlesen. Er macht es einfach, wenn wir es wollen. Joni, hast du das Bild? Friday for Future. Und der wahre Freitag für unsere Zukunft. Das war der Karfreitag, das ist der Karfreitag. Aber ohne Karfreitag, also Karfreitag, wichtig, ganz klar, aber ohne die Auferstehung, das gehört zusammen, die Kreuzigung und die Auferstehung. Aber dazu noch mehr, aber der wahre Friday for Future ist der Karfreitag. Nicht diese Religion, die zurzeit so umgreift mit Jesus ist unsere Zukunft. Und Jesus ist nicht nur unsere Zukunft, Jesus ist auch die Gegenwart. Danke, Joni. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Karfreitag, was da passiert ist, ein unvorstellbares Unrecht. Die Verurteilung und der Tod von Jesus, das war ein Skandal, wirklich ein Skandal, der hätte so nie passieren dürfen. Noch vor Beginn des Prozesses wurde beschlossen, Jesus zu töten. Johannes 11,50. Der Grundsatz, dass ein Angeklagter als unschuldig gilt, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, fand keine Beachtung. Falsche Zeugen wurden aufgeboten, damit sie gegen Jesus aussagten. Normalerweise wurden die Zeugen sehr genau überprüft, um für ein gerechtes Verfahren zu sorgen. Es wurden keine Zeugen zur Verteidigung aufgerufen oder zugelassen. Der Prozess wurde nachts durchgeführt, was nach dem eigenen Gesetz der jüdischen Lehre ein Rechtsbruch darstellte. Der hohe Priester forderte von Jesus das Bekenntnis seines Gottessohnschaft und belastete ihn dann mit dieser Aussage. Prozesse, bei denen es um so schwerwiegende Anklagen ging, hätten nur vor dem regulären Gerichtstag des Hohen Rates verhandelt werden dürfen und nicht im Palast des Hohen Priesters. Also ihr seht schon, das hätte eine unglaubliche Ungerechtigkeit, wo da passiert ist. ohne jeglichen, ja, eigentlich voll der Hammer. In der heutigen Zeit würde man sagen, Justizskandal, was weiß ich was. Aber sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Sie haben Nägel durchkaut, durch seine Hände, durch seine Füße. Aber nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern die Liebe zu dir und zu mir. Das finde ich unglaublich. Was auch wirklich, ja, vor kurzem, ist auch schon wieder eine Weile her, über die drei Weisen gepredigt. Die Sterndeuter aus dem Morgenland, die ja dann quasi in die nach Jerusalem kamen und die hohen Priester und Pharisäer, die haben ja genau gewusst, wo Jesus geboren wird, weil das steht ja in der Schrift. Und jetzt, das ist mir noch nie aufgefallen, und bei der Kreuzigung ist ähnlich. Wer hatte Glauben an die Auferstehung von Jesus?
Seine Feinde,
seine Jünger nicht. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil sie sind zu Pilatus, der hat gesagt, dass er nach 3 Tagen aufersteht. Und dann hat Pilatus ihnen Wachen mitgegeben. Man muss sich das mal vorstellen. Seine Freunde haben eigentlich nicht an die Auferstehung geglaubt, aber seine Feinde. Und trotz alledem, wenn wir uns dann die Auferstehungsszene anschauen, das Gartengrab, oder also so heißt es ja jetzt, wobei man weiß es nicht, wo Jesus wirklich beerdigt worden ist, aber das Gartengrab in Jerusalem ist ein wunderschöner Ort. Also wenn ihr da mal seid, da müsst ihr auf jeden Fall hingehen. Und das heißt auch in der Schrift, dass der Stein weggerollt wurde. Ob jetzt durch Engel oder in einer anderen, heißt durch Erdbeben oder durch beides, wir wissen es nicht. Aber der Stein wurde nicht weggerollt, dass Jesus aus dem Grab gehen konnte. Wisst ihr, wieso der Stein weggerollt worden ist? Dass du und ich hineinschauen können, dass er auferstanden ist. Weil Jesus war nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Später lesen wir mal, dass er auf einmal durch geschlossene Türen gegangen ist. Also vor Jesus hätte man den Stein nicht wegrollen müssen. Den Stein muss man wegrollen, damit wir sehen, dass er auferstanden ist. Damit wir sehen, dass es vollbracht ist. Er ist auferstanden. Paulus hat immer wieder vom Kreuz gepredigt. Er hat es auch gesagt im 1. Korinther 2,2, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Aber später schreibt er dann auch in 1. Korinther 15,14, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn jetzt Jesus nicht aufgestanden wäre, dann ist das Ganze, was wir hier veranstalten, Humbug, eigentlich können wir gerade weg vergessen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat das alles keinen Wert. Dann haben die Lieder keinen Wert, dann haben... Und darum ist diese Auferstehung auch so entscheidend. Natürlich ist, und Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Das Kreuz für die Vergebung unserer Sünder und die Auferstehung für das neue, ewige Leben. Und zwar nicht irgendwann, wenn wir mal körperlich gestorben sind, sondern das ewige Leben beginnt jetzt und hier. Nicht erst, wenn wir mal irgendwie gestorben sind. Nee, dein ewiges Leben, mein ewiges Leben beginnt jetzt und hier. Und, Und darum ist es so wichtig, diese Auferstehung ist so, so entscheidend. Und ohne diese Auferstehung wird es für uns keine Gerechtigkeit, keine Rechtfertigung geben. 1. Korinther 15. Wenn aber je Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Ohne Auferstehung wäre Jesus tot und er wäre immer noch tot. Und ein toter Heiland nützt dir und mir nichts. Aber Lob und Dank, Jesus lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Unglaubliche Tatsache. Jesus ist auferstanden für dich und für mich. Und weil Jesus auferstanden ist, ist er in der Lage, uns zu retten, ist er in der Lage, diese Gemeinschaft mit uns zu haben, ist er in der Lage, mit uns gemeinsam durch dieses Leben zu gehen. Jesus ist auferstanden, das ist unsere Gerechtigkeit. Durch diese Auferstehung haben wir auch das Recht bekommen, Kinder Gottes sein zu dürfen. Wegen unserer Sünden müsste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Du und ich, wir sind gerecht gesprochen. Du und ich, wir sind ja, Kinder Gottes. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir haben das Recht, seine Armen zu sein. Wir haben das Recht, einmal mit ihm zu herrschen. Dieses Recht hat Jesus für dich und für mich am Kreuz erworben. Du bist gerechtfertigt. Durch seinen Tod am Kreuz beseitigte Jesus unsere Schuld und durch seine Auferstehung gibt er dir und mir dieses neue Leben. Im Kreuz sehen wir seine unsagbare Liebe zu uns und aber auch seine Gerechtigkeit. Schuld muss bezahlt werden. Schuld wird bei Jesus und bei Gott nicht unter den Teppich gekehrt. Schuld muss bezahlt werden. Aber im leeren Grab sehen wir seine unfassbare Macht und seinen total überwältigenden Triumph. Ohne Auferstehung keine Wiedergeburt. Ohne Auferstehung kein neues Leben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. 1. Petrus 1,3. Wir haben eine lebendige Hoffnung, aber weil Jesus auferstanden ist. Diese Auferstehung ist alles, ja, ist so entscheidend. Weil von Natur aus bist du und ich, ja, wir sind Sünder. Der andere mehr, der andere weniger. Der andere hat da quasi seine Schwierigkeiten. Sagt ja auch die Bibel. Keiner ist gerecht im Römer, nicht einer, egal wie der heißt. Keiner von uns. Und keiner von uns kann auch ja, dieses Gesetz, dieses Einhalten, um gerecht zu sein, das geht nicht. Nur durch Jesus, nur durch Christus in dir und in mir geht es. Weil er schenkt dieses neue Leben. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. das ist mir auch so groß geworden, im Lukas 11, das haben wir im ältesten Kreis und auch sonst nur wo, ist das immer wieder so eine Bitten, Suchen, Finden. Auch wir müssen den Auferstandenen suchen. Und wenn wir suchen, werden wir ihn finden. Und Jesus und der Heilige Geist, das sind Gentlemen. Die werden nicht einfach so in dein Leben kommen und wir sind keine Marionetten. Das ist unsere Entscheidung, ob wir das annehmen. Ob wir die ausgestreckte Hand von Gott annehmen und sagen, ja, ich möchte. Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht. Und einer meiner Lieblingsverse steht im Galater. Ne, der kommt später. Jetzt zuerst mal. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus, Jesus, unserem Herrn. Römer 6,11. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Du bist neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das geht nicht um dich. Und das fällt uns ganz arg schwer. Weil wir sind geprägt von ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier. Aber das geht nicht um dich. Es geht auch nicht um dich, dass du im Gottesdienst da ein totales Gefühl hast oder irgendwas. Es geht um ihn, weil wir beten ihn an. Wie oft höre ich, der Lobpreis war halt nicht so und das. Ich kann dir eins sagen, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich und es geht auch nicht um mich. Sondern es geht um ihn. Es geht um ihn, der den Sieg für uns errungen hat. Es geht um den, der alles für dich und für mich gegeben hat. Der sein Leben gegeben hat. Und Jesus hätte das nicht machen müssen. Das war seine Liebe zu dir und zu mir. Immer heißt, wenn er bloß mit einem Finger geschnippt hätte, wäre er die ganze Wache umgefallen. Aber wegen dir und wegen mir ist er ans Kreuz gegangen, weil er gesagt hat, ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Das war Gottes Plan. Gottes Plan war das. Epheser 1, 19 und 20. Wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Diese Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist auch in dir. Ein weiterer Punkt. Ohne Jesu Auferstehung, klar, der hat auch für uns keine Auferstehung gegeben. Ohne Jesus keine Auferstehung. Aber auch da heißt, wir sind mit Jesus gekreuzigt, wir sind mit Jesus gestorben und auch auferweckt, jetzt und hier, wenn du Jesus angenommen hast. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Weil wir gestorben sind. Bist du schon gestorben? Kannst du schon sagen, ich bin gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Das ist ein Prozess. Ich muss ehrlich sein, ich habe Bereiche, wo ich vielleicht noch nicht hundertprozentig sagen kann, dass ich da gestorben bin. Wir sind auf dem Weg. Aber es ist das alles Entscheidende. dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Ich kann mich selber nicht ändern, kann selber nicht, was weiß ich. Aber je mehr Bereiche, je mehr wir unser Leben Christus geben, je mehr Christus in uns Gestalt gewinnt, desto mehr wird uns das gelingen, dass wir sterben. Und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess müssen wir einleiten. Und in diesem Prozess müssen wir uns auch bewusst sein. Wo sind die Bereiche, wo du noch nicht gestorben bist? Wo meinst du noch, du musst dein Leben selber in die Hand nehmen? Wo meinst du noch, es geht darum, um dich? Und jeder von uns hat diese Bereiche. Und jeder von uns muss, denke ich, da und da noch sterben. Ich denke, wir sterben. Paulus sagt es einmal, ich sterbe täglich. Und das ist auch dieses Sterben ist ein Prozess. Und da möchte ich euch ermutigen, in diesen Sterbeprozess, ihn einfach zuzulassen. Weil eins kann ich euch sagen, ein Leben ohne Jesus, ich möchte es nicht mehr machen. Nicht um viel in der Welt. Man kann mir alles nicht mehr, aber nicht mehr das. Er ist unser Heiland, er ist unser Heil, er ist unser Ein und Alles. Wenn wir das mal begriffen haben, dann nehmen wir uns selber und unsere Wünsche gar nicht mehr so wichtig. Und ich habe vor kurzem darüber gepredigt, so mit dem Haar, wisst ihr, quasi die 0,06 Millimeter ist quasi unser Leben, unsere 80, 90, vielleicht 100 Jahre. Und dieses Riesenbergseil ist die Ewigkeit. Was ist dann diese 0,06 Millimeter im Vergleich zur Ewigkeit? Und doch kämpfen wir und hängen wir und für diese 0,06 Millimeter von unserem Leben. Statt dass wir uns mehr darauf konzentrieren, auf Droben. Auch diese Zuversicht, wenn ich nachher heimfahre und ich habe einen Unfall und ich sterbe, ich bin beim Herrn. Hey, was soll mir passieren? Paulus sagt mal, eigentlich hätte ich viel lieber sterben, aber ich muss nur da bleiben. Was kann dir und mir passieren? Was? Wir haben am Mittwoch so, quasi, natürlich werden wir noch Niederlagen erleiden. Also ich erleide manchmal noch Niederlagen. Das ist wie beim Fußball. Du verlierst ein Spiel, aber du weißt ganz genau, ich werde Meister. Das ist so. Und ich gewinne unwahrscheinlich gern. Reg mich auch auf, wenn Bayern verliert. Aber ich gewinne total gern, auch wenn ich selber spiele. Und wenn du der Sieger, ich liebe es, wenn ich nicht verlieren kann. Wenn ich eigentlich der Sieger bin. Und das heißt nicht, dass man mal ein Spiel oder mal ein bisschen was verliert. Aber wir sind Meister. Wir sind der deutsche Meister. Wir sind, keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall die absoluten Sieger. Und da war die immer wieder an diesen, kennt ihr das, die wilden Kerle, also die jüngere Ehe, mit den unbesiegbaren Sieger. Das ist so eine Gang und die heißen die unbesiegbaren Sieger. Und du und ich, wir sind unbesiegbare Sieger. Ist dir das bewusst? Und diesen Sieg hat Jesus durch die Tat am Kreuz und seine Auferstehung, weil das gehört zusammen, für dich und für mich errungen. durch Jesus am Kreuz bist du dieser unbesiegbare Sieger. Aber, wie Manuela vorher schon gesagt hat, du musst es annehmen. Du musst sagen, ja. Ich möchte ein unbesiegbarer Sieger sein. Heißt aber auch, dass nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir. Das heißt aber auch, dass es nicht mehr um dich geht. Und das ist total entspannend, wenn es nicht um mich geht. Ja, aber da und das muss man machen. Und geht nicht um mich. Und auch nicht um dich, sondern um ihn. Weil er hat alles erreicht für uns. Es gibt nichts, keinen größeren Schatz mehr, keine größere. Es gibt nichts, was höher ist. Nichts auf der ganzen Welt. Alle Schätze da. Und auch am Didi alle Kamele von Ägypten. Didi, wenn du zuhörst, ist trotzdem cool. Versteht ihr das? Und darum ist es so wichtig, auch in diese Gemeinschaft mit Jesus einzutreten. Er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, dass er in dir Gestalt gewinnen kann. Weil uns ist auch klar, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erden, der braucht dich und mich. Weil wir sind auf dieser Erde seine Hände, seine Füße und sein Mund. Niemand anders. Und darum möchte ich euch wirklich auch ermutigen. Wie gesagt, Christus in dir Gestalt gewinnen zu lassen. Und er macht es nicht ohne deine Zustimmung. Er macht es nicht irgendwie brachial oder irgendwie. Der macht es mit seiner liebevollen Art. Sag, ja, magst du mir das nicht geben? Hat doch keinen Wert, du fährst immer wieder drauf rein und irgendwie gut tut das auch nicht. Magst du mir nicht deine Mutlosigkeit geben? Magst du mir nicht deinen Zorn geben, deine Ungeduld? Magst du mir nicht deine Lieblosigkeit geben gegenüber der und der Person? Magst du mir nicht deine Sorgen geben? Vor kurzem auch ein Gespräch mit einer Kollegin gehabt, die sich über was aufgeregt hat. Und da sage ich, ja, okay, sie haben jetzt entschieden, sich in der Sache aufzuregen. Ja, aber, da sage ich, nein, sie haben sich entschieden. Weil, hat es ihnen jetzt was gebracht, dass sie sich da aufregt? Nein, natürlich nicht. Dann sage ich, ja, wie sollen sie es dann gemacht? Ja, aber das Einzige, was dann ist, dass mir andere Menschen in unserem Leben Macht geben, weil wenn ich mich aufrege. Das habe ich auch schon zigmal erzählt, mir ist das so ein Segen geworden. Ich habe einen väterlichen Freund, der wird jetzt dann die Tage 94 und ein Landwirt von der Alp, der hat eben einen Spruch gehabt auf seiner Saustalltür. Es gibt jeden Tag genügend Gründe, sich aufzuregen. Aber man ist nicht verpflichtet dazu. Du und ich entscheiden, ob wir uns aufregen. Und auch das, wie gesagt, gibt das Jesus. Auch die Kleinigkeiten, nicht immer so, keine Ahnung, und du musst auch nicht irgendwie vorher durchgeheiligt oder was weiß ich, sag, Herr, ich tue mir so schwer mit dem Kollegen, hilf du mir da. Oder Herr, ich habe das verbockt. Und Jesus sagt, nee, die helfe ich nicht, die helfe ich nicht. Nee, das sagt er nicht, das sagt er. Endlich kommst du zu mir. Endlich gibst du es mir. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge. Ja, also nochmal, die entscheidende Frage oder das Wichtige ist, dass wir sowohl die Auferstehung, also zuerst die Kreuzigung und die Auferstehung, gehört zusammen. Wir dienen und wir leben nicht für oder mit einem toten Heiland, sondern Jesus Christus ist auferstanden. Und er möchte in dir und in mir mehr und mehr Gestalt gewinnen. Und durch die Auferstehung gab er uns das Recht, hat uns gerecht gesprochen, gab uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Die Auferstehung gibt uns neues Leben in Christus Jesus. Und durch seine Auferstehung wirst auch du auferstehen. Vater im Himmel, ich möchte so danken, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Herr Jesus, ich möchte danken für deinen Gehorsam. Ich möchte danken für deine Liebe am Kreuz. Und Jesus, ich möchte wirklich auch bitten, dass du uns mehr und mehr hilfst, in diesem Sterbeprozess vorwärts zu gehen, dass mehr und mehr Sachen in uns absterben, Herr, damit du da regieren kannst. Und danke, Jesus, dass wir mit dir diese unbesiegbaren Sieger sind. Danke, Jesus. Jesus, und ich möchte bitten, dass du jedem von uns wirklich deine Auferstehungskraft ganz neu groß machst. Ich möchte bitten, dass wir deine Auferstehungskraft auch in unsere Umgebung hinaustragen dürfen und dass dich sichtbar ist. Der Herr ist auferstanden. Amen.